Herzlich willkommen zum Calm Leadership Podcast. Hier kombinieren wir unser Wissen aus den Neurowissenschaften mit systemischem Coaching, um darüber zu sprechen, wie du deine Leistungsfähigkeit im Business-Kontext steigern kannst, selbst wenn die Hütte brennt.
Mein Name ist Hadi Dabul, ich bin Arzt mit Hintergrund in Neurowissenschaften.
Und ich bin Estella Rohrmüller, C-Level Business Coach und Startup-Mentorin bei den großen Acceleratoren sowie EFT-Practitioner.
Und gemeinsam arbeiten wir im One-on-One mit dem einzigen neurowissenschaftlich basierten Business-Coaching-Ansatz auf dem Markt.
Hallo und herzlich willkommen zur dritten Folge des Calm Leadership Podcasts. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich bin Estella Rohrmüller, neben mir sitzt Hadi Dabul. Und das heutige Thema ist die Auswirkung von chronischem Stress auf das Herz-Kreislauf-System. In der letzten Folge ging es ja auch schon um chronischen Stress. Wir haben dem eine Reihe gewidmet, weil es einfach ganz, ganz viel um Stress bei uns geht und um die Folgen davon und auch, was ich dagegen tun kann, also gegen die negativen Folgen von Stress im Nervensystem. Und ganz kurze Unterscheidung nochmal an der Stelle. Mit chronischem Stress meinen wir, wenn über längere Zeit ein erhöhter Cortisol-Level im Blut besteht. Das Gegenteil davon wäre ein akuter Stress. Das bedeutet, eine akut stressige Situation, zum Beispiel ein Unfall passiert. Ich halte akut eine Rede und bin dann sehr gestresst, wie auch immer. Aber chronischer Stress ist eigentlich das, was wir alle im Alltag im Endeffekt mehr oder weniger erleben. Und das macht sich körperlich bemerkbar und hinterlässt auch bleibende Spuren. Und in der letzten Folge hatten wir eine sehr spannende Erkenntnis. Hadi hatte uns eine Studie vorgestellt, in der Mäusen über längere Zeit von außen Cortison, also das Stresshormon, zugegeben wurde. Und was war die Folge davon?
Die Folge war, wenn wir uns die Gehirne von diesen Mäuschen angeguckt haben, dann sehen wir, dass die Gehirne kleiner waren als das von den Mäusen, die gleich alt sind. Also das Gehirn schrumpft in einem chronischen Stresszustand. Mäuse und Menschen sind jetzt nicht so unterschiedlich. Das heißt, ich würde einfach mal ganz frech postulieren, dass es Menschen in ähnlichen Situationen ähnlich geht. Und wir sehen es ja auch, Leute, die unter einem Dauerstress leiden, da lassen Kognition, Gedächtnis und so weiter dann doch etwas nach.
Und diese ganz erheblichen Auswirkungen kann man durchaus auch vermeiden, rückgängig machen und ins Positive wenden. Und so schauen wir uns im Training an, wie man leistungsstärker und gesünder werden kann. Und da setzen wir mit einer hirnbasierten Lösung und systemischem Coaching an. Jetzt noch ein Thema, was an mich herangetragen wurde. Wir hatten nämlich Feedback zur ersten Folge. Bei der ersten Folge ging es um Entscheidungsfähigkeit. Und eine Freundin von mir hatte mich darauf angesprochen. Wir hatten ja die Iowa Gambling Task Studie beschrieben. Nochmal eine kurze Zusammenfassung vielleicht, Hadi. Was wurde dann mal ganz schnell gesagt, dass alle wissen, um was es geht?
Wenn mein Nervensystem in einer Art Disbalance ist, ich bin mehr gestresst, dann habe ich mehr risikofreundliches Verhalten und am Ende von dieser Iowa Gambling Task habe ich mehr Geld verloren als gewonnen.
Jetzt wurde mir gesagt, was ist denn, wenn ich eh schon generell risikoavers bin und mich eh immer aus Sicherheit entscheide, dann ist doch die Folge von chronischem Stress gar nicht relevant für mich, oder?
Ja, könnte man meinen, aber man kann auch diese Risikoaversität mit so einem defensiven Verhalten leicht verwechseln. Und defensives Verhalten kommt relativ schnell, wenn ich in einer stressigen Situation bin. Man kennt's, man ist nicht so gut gelaunt, man hat vielleicht auch nicht viel gegessen gerade, man ist schon so ein bisschen hangry, man läuft durch die Stadt, irgendeiner will einem etwas verkaufen, man sagt direkt nein. Das ist eher so ein schützendes Verhalten, was sich auf das Nervensystem zurückführen würde und eigentlich nichts, was etwas mit Risikoaversität zu tun hat.
Das heißt, man darf es einfach nicht verwechseln. Aber es wird ganz gerne mal verwechselt.
Genau, ich würde das irgendwie unterschiedlich betrachten, weil es auch unterschiedliche Sachen sind. Dieses defensive Verhalten kann dazu führen, dass ich eine gewisse Opportunität einfach nicht wahrnehme, die vielleicht gut für mich oder für mein Business ist. Eine Risikoaversität würde sich die Opportunität im ersten Schritt auf jeden Fall anhören und dann entscheiden. Es kann sein, dass ich durch dieses defensiv schützende Verhalten gar nicht erst zu diesem Anhören komme, weil ich im ersten Schritt schon direkt Nein sage. Das heißt, jemand kommt zu mir, sagt, hey, voll die coole Idee, was wäre denn? Und in meinem Kopf ist direkt schon Nein. Ich habe nicht gut gegessen, habe nicht gut geschlafen. Ich denke, ich lasse erstmal alles, wie es ist, weil das kenne ich, das ist sicher. Risikoaversität wäre, ich höre es mir in Ruhe an und dann entscheide ich. Und wenn da zu viel Risiko drin ist für mich, für mein Unternehmen, für was auch immer, was es da geht, dann sage ich Nein.
Aber ich konnte es vorher rational betrachten und abwägen.
Genau, das ist der Unterschied.
Und habe auch nicht meine Emotionen dazwischen kommen lassen. Weil Emotionen können einem ja auch mal gerne einen Strich durch die Rechnung machen. Wenn mir eh schon alles zu viel ist, wie du schon gesagt hast, neige ich vielleicht einfach tendenziell zu einem Nein. Das ist ein Riesenproblem, vor allem wenn wir jetzt eher in der oberen Geschäftsführung uns bewegen, ein eigenes Unternehmen haben, Führungskraft sind. Da ist unser Hauptjob eigentlich nicht da zu bleiben, wo wir gerade sind, also zu erhalten, sondern es geht eher darum, neue Wege zu finden. Man muss viele Entscheidungen treffen. Und auch wenn ich alleine bin in meinem Unternehmen, geht es ja um Ausbau und um Aufbau. Und wenn ich in dieser defensiven Schutzhaltung bin und immer nur auf Nein bin, aus Sicherheit, dann ist mir das bestimmt nicht dienlich am Ende.
Ich denke, man muss einfach offen für Neues sein und bleiben. Und da kann das Nervensystem und die Emotionen, die damit einhergehen, eben halt, wie du schon gesagt hast, einen Strich durch die Rechnung machen.
Ja, ich hoffe, wir konnten die Frage klären. Falls ihr noch weitere Fragen habt, schickt sie uns gerne zu. Und wir werden jetzt auch vor jeder Folge kurz einmal darauf eingehen, zumindest 1 bis 2 Fragen beantworten und hoffen, dass wir dadurch auch mehr Klarheit schaffen können. Super, dann kommen wir jetzt zum aktuellen Thema. Jetzt geht es um das Herz-Kreislauf-System. Eine ganz wichtige Kennzahl an der Stelle möchte ich noch einmal kurz droppen. Die ist doch sehr schockierend, denn 33% der Todesfälle in Deutschland lassen sich tatsächlich auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zurückführen. Das ist eine Zahl des Statistischen Bundesamts und bezieht sich auf 2022 übrigens, die aktuellste Zahl, die ich gerade finden konnte. Aber mit 33% sind wir tatsächlich bei der häufigsten Todesursache in Deutschland. Das heißt, keine weitere Erkrankung führt zu dieser Anzahl an Todesfällen.
Und du hast mir eben noch gesagt, dass es diesen Marathonläufer gab, der im Alter von 33 Jahren kurz vor Olympia an einem Herzinfarkt verstorben ist. Das heißt, es betrifft nicht nur jetzt, man denkt ja immer, gut, das sind irgendwelche 70, 80, 90-Jährigen in unserer Bevölkerung, die eh schon eine Reihe an Diagnosen haben, Herz-Kreislauf, Vorerkrankungen und so weiter. Vielleicht nicht.
Genau, also die Frage ist auch, wo wird eigentlich der Grundstein gesetzt für kardiovaskuläre Erkrankungen? Und wir behaupten, der Grundstein wird eigentlich ab da gesetzt, wo du mit chronischem Stress nicht mehr umgehen kannst. Und wir alle lernen nicht im Endeffekt, wie man mit chronischem Stress umgeht. Wir bekommen alle kein Training, das uns darauf vorbereitet, wie wir unsere Position in der Arbeit bekleiden können und auf uns achten können und nicht ständig auf diesem einen Level sind, wo wir gar nicht mehr runterkommen.
Man wird einfach in diesen Beruf reingeworfen und dann soll man schon klarkommen im Endeffekt. Ich sage immer, wenn man sich Spezialeinheiten anguckt, die werden darauf vorbereitet, in stressigen Situationen gut zu agieren. Wenn man sich einen Manager anguckt oder jemanden, der auch sein eigenes, muss ja gar kein großes Unternehmen sein, aber jeder, der irgendwie selbstständig ist, ein Unternehmen gründet, der wird auch am Ende alleine gelassen in dem Sinne und muss jetzt erstmal einfach klarkommen und dann good luck to you und wir sind erstmal weg.
Das kann ja auch schon bei jeder Junior-Position starten, wo ich einfach überfordert bin und das ist ja rein subjektiv.
Jedem Angestelltenverhältnis kann es genauso gut sein. Wir sagen immer gerne Unternehmer, Manager, Positionen oder Leute, die irgendwie gründen, weil da natürlich der Stress. Also es ist objektiv auch eine höhere Herausforderung und deswegen haben wir auch das Risiko für subjektiv höheren Stress mehr. Okay, ich habe jetzt meinen chronischen Stress. Mein Nervensystem sagt mir die ganze Zeit Alarm, Alarm. Da ist der Säbelzahntiger, der möchte mich gleich gerne zum Mittagessen haben. Was passiert? Wir haben es ja am Anfang schon gesagt, wir definieren Stress als einen Zustand, in dem Cortison ausgeschüttet wird. Ich habe mehr Cortison im Blut. Und dadurch steigt natürlich auch mein Puls und mein Blutdruck. Das ist so die erste Reaktion, die mein Herz-Kreislauf-System erstmal auf Stress hat. Ist ja auch okay, wenn ich vor irgendwas wegrennen möchte, wenn ich kämpfen möchte, um mein Überleben kämpfen möchte oder in einem kleineren Rahmen, wenn es jetzt nicht um Überleben geht, aber ich bin ein bisschen wacher, ich bin bei meinem Sport, dann brauche ich den Sauerstoff, den das Blut halt letztendlich zu meiner Muskulatur bringt, als Art von Energie. Ich muss was leisten und dann ist das ja auch gut. Das Problem ist, wenn ich danach nicht mehr runterkomme und mein Blutdruck die ganze Zeit hoch ist, dann sehen wir nämlich diese Veränderungen, die dazu führen, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen vielleicht in meinem Fall eher kommen und ich ein höheres Risiko habe für die Erkrankung und letztendlich auch ein höheres Sterberisiko, wenn man so möchte.
Und jetzt hast du ja schon gesagt, dieses Risiko beginnt quasi ab da, wo ich einen erhöhten Puls habe, einen erhöhten Blutdruck über längere Zeit. Jetzt fällt mir da gleich an der Stelle eine Geschichte ein. Letztes Mal hatte ich nämlich jemanden mir gegenüber sitzen, der dann zu mir gesagt hat, ja, ich sehe ja auf meiner schönen Sportuhr meinen Puls, also da wird ja ganz genau der Pulsschlag angezeigt. Ich glaube, viele von uns haben diese Uhren. Und ist doch toll, ich sehe immer, der ist zwischen 60 und 70, wenn ich drauf gucke, ist doch alles wunderbar. Also bin ich doch gar nicht gestresst, oder?
Ich glaube, ich weiß auch, welche Person das war. Lass uns das ganz normal.
Grüße gehen raus.
Grüße gehen raus an dieser Stelle.
Und danke für die Anregung.
Genau. Das Problem mit so einer Pulsuhr oder ich sage einfach mal mit dem Wert des Pulses an sich ist ja, erstmal ist es eine Momentaufnahme.
Ich gucke halt eher drauf, wenn ich schon mal Zeit habe gerade vielleicht.
Vielleicht auch gerade, wenn ich sitze. Und wenn ich drauf gucke und ich bin gerade unterwegs, dann ist ja eh klar, dass der Puls höher ist, weil ich sitze ja gerade auf meinem Fahrrad oder ich bin gerade beim Sport. Das andere Problem ist, dass Puls ja bei jedem so ein bisschen unterschiedlich ist einfach. Also für den einen kann bedeuten, mein Puls ist 40 und ich bin ruhig, für den anderen ist mein Puls 60 und ich bin ruhig. Da sind wir Menschen einfach durch die Sportarten, durch das Leben, was wir haben, einfach sehr unterschiedlich. Und ich würde einfach andere Marker oder in Zusammenhang mit dem Puls noch zusätzliche Marker ranziehen, um zu schauen, wie ruhig ist das Nervensystem gerade? Bin ich gerade in einer chronischen Stresssituation? Muss ich also irgendetwas machen, um da rauszukommen? Oder geht es mir eigentlich gerade gut?
Und an der Stelle wollen wir einmal gern drauf eingehen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist. Und das Wissen hat, glaube ich, kaum jemand. Was ist eigentlich ein sinnvoller Marker, um den Stress zu messen, außer der Cortisol-Level im Blut?
Es gibt mehrere, die man gerne auch in neurowissenschaftlichen Studien nimmt, wie zum Beispiel eine Hautleitfähigkeit. Hautleitfähigkeit bedeutet, ich gucke, wie gut meine Haut elektrischen Strom leitet, was halt höher ist, wenn ich schwitze. Und Schwitzen ist ein Marker für Stress. Also ich habe Angst, ich schwitze, ich bereite mich auf körperliche Aktivität vor. Gut, schwierig zu messen. Es gibt so ein paar mehrere Marker, aber das, was wir sehr gut abbilden können und auch was viele Uhren abbilden, ist eben eine Herzratenvariabilität. Das ist ein langes Wort, hört sich irgendwie doof an, kann man nicht mit viel anfangen. Der ein oder andere hat es vielleicht sogar schon mal gehört. Herzratenvariabilität bedeutet am Ende genau das, was es aussagt. Meine Herzrate, das ist mein Puls, ist variabel. Das ist normal, das ist physiologisch, das ist bei jedem Menschen so. Je nachdem, ob ich ein- oder ausatme, ist mein Puls mal schneller oder mal langsamer. Typischerweise, wenn ich einatme, schneller, wenn ich ausatme, langsamer. Das ist eine ganz normale Reaktion. Aber wie groß dieser Unterschied des Pulses ist...
Mach mir mal ein Beispiel. Also ich atme ein, mein Puls ist bei 55, ich atme aus, mein Puls ist bei 70.
Genau. Das heißt, wir haben eine Herzratenvariabilität, die ist da, Pulsunterschied ist 15 Schläge. Wenn dieser Wert hoch ist, bedeutet das, mein Nervensystem ist ruhig.
Weil?
Weil das ein indirekter Marker für Vagusnervaktivität ist. Vagusnerv ist der Nerv, der dafür da ist, mein parasympathisches Nervensystem zu aktivieren, also den Gegenspieler zu dem System, das mich auf den Säbelzahntiger vorbereitet. Auf der einen Seite, ich muss vom Säbelzahntiger wegrennen, auf der anderen Seite, ich liege in meinem Bett, kann das Essen, was ich gerade gegessen habe, gut verdauen und dann lege ich mich hin. Das heißt, wir haben Regeneration und Wachsein. Wachsein, Säbelzahntiger, Sympathikus, ich kann schlafen, ich kann Essen verdauen und so weiter. Parasympathikus und Vagusnerv. Herzratenvariabilität, Marker für den Vagusnerv. Das bedeutet, wir haben einen Marker, der uns zeigt, wie unser Nervensystem gerade drauf ist. Und das ist ja super. Und die gängigen Fitnessuhren, die es so am Markt gibt, die messen diesen Wert, geben ihn oft aber nicht direkt als Wert raus, sondern vermischen den in verschiedenen Sachen. So hast du auf deiner Fitnessuhr zum Beispiel ein Regenerationslevel. Du hast, wenn du morgens aufwachst, wie gut du geschlafen hast. Du hast irgendeinen Marker dafür, der dir sagt, wie stark dein Workout jetzt sein darf. Und in diese ganzen Werte fließt oft die Herzratenvariabilität mit ein. Ich hoffe, das war verständlich.
Also nochmal zusammengefasst, es kommt darauf an, wie groß der Unterschied meines Pulses ist zwischen Ein- und Ausatmung. Und das kann ich an meiner Fitnessuhr nicht ablesen.
Manche Fitnessuhren geben das als einzelnen Wert raus, andere eben nicht. Wenn ihr unbedingt diesen Wert haben wollt, müsst ihr schauen, welche Uhren diesen Wert halt rausgeben. Was ich dazu sagen möchte, wenn du darauf angewiesen bist, dass du die ganze Zeit auf deine Uhr schaust, damit du weißt, wie es dir gerade geht, haben wir vielleicht ein anderes Problem, ein sogenanntes interozeptives Problem. Das heißt, deine eigene Karte von deinem Körper und wie dein Nervensystem gerade reguliert wird, ist nicht so akkurat. Du hast also nicht so wirklich einen guten Bezug zu deinem Körper. Und wir sehen das immer mehr und wir sehen das auch bei den Leuten, die halt dieses Problem haben, dass immer mehr Fitnessuhren verkauft werden, schön ist alles zu tracken und so weiter. Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt gut ist. Aber da reden wir mal in einer anderen Folge drüber. Auch ein spannendes Thema, Interozeption, interozeptives Problem. Was muss unser Körper eigentlich über uns selber gut wissen und wie kann man das eventuell auftrainieren?
Und ganz konkret kann das zum Beispiel bedeuten, ich spüre gar nicht, dass mein Puls erhöht ist oder wie stark der Puls erhöht ist und merke es erst, wenn ich auf meine Uhr drauf schaue. Und ich habe zum Beispiel eine Klientin in meinem Coaching gehabt, die zu mir gesagt hat, ich gucke jetzt immer auf meine Uhr und ich sehe dann schon, wenn mein Puls hochgeht und dann stresst mich das sehr, dass der Puls so hoch ist. Und ich werde dann immer auch ganz aufmerksam, weil wir setzen uns durch dieses Anschauen von dem Puls auf meiner Uhr einen unbewussten Anker, der mit mehr Stress konnotiert ist, als eigentlich eh schon da ist. Das heißt, ich gucke drauf und ich bin noch gestresster, weil ich sehe, ich bin gestresst. Also ich potenziere mich auch, wenn ich mich so arg um einen Wert drehe, wie zum Beispiel diese Pulsuhr, und mache es halt noch schlimmer, als es ist im Endeffekt. Und das ist dann auch schon ein Problem, wenn solche Anker gesetzt werden. Oder ich merke zum Beispiel, ich fange ein bisschen an zu schwitzen, das stresst mich jetzt noch mehr, weil ich schwitze jetzt schon.
Wir haben regelmäßig unseren Patienten gesagt, den Blutdruck nicht zu oft messen, das kann einen auch verrückt machen.
Im Krankenhaus?
Ja.
Es fühlt sich wahrscheinlich wie ein Kontrollverlust an. Ich sehe ständig irgendeinen Wert, fühle nicht so genau, wie es eigentlich ist und werde dann noch aufgeregter, noch gestresster und dann habe ich diesen Teufelskreis.
Jetzt haben wir natürlich das Problem, wir haben dieses Thema Herz-Kreislauf-System, wir haben das Thema Stress, wir können Stress messen, Herzratenvariabilität, Puls vielleicht nicht der allerbeste Wert. Was passiert eigentlich, wenn wir die ganze Zeit Stress ausgesetzt sind? Klar, Blutdruck ist hoch, Puls ist hoch und über einen längeren Zeitraum haben wir dann alles, was wir kennen, Arteriosklerose, die Gefäße verkalken und damit halt höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen bis hin zum Tod, ist, glaube ich, jedem bewusst. Und uns ist es wichtig, dass wir es irgendwie schaffen, auch mit unserem KM-Leadership-Programm und so weiter, erstmal ein Bewusstsein dafür aufzubringen, in was für einer Situation befinde ich mich gerade. Bin ich gestresst? Bin ich chronischem Stress ausgesetzt? Ja oder nein? Und im zweiten Schritt, was kann ich machen, um da rauszukommen? Weil das ist ja das Wichtige. Akut einmal eine stressige Situation zu haben, ist voll okay. Das Problem ist, wenn das anhält und ich dann eben über einen längeren Zeitraum hohen Blutdruck habe, einen längeren Zeitraum hohen Puls, dass ich dann eben die Veränderungen in meinen Venen, Arterien und so weiter habe, was dann eben zu einem erhöhten Risiko für mein Leben führt.
Ich finde das auch ganz wichtig, was du gerade gesagt hast. Wenn ich mir zum Beispiel ab und zu Videos anschaue oder Artikel, dann geht es dann irgendwie darum, diese 5 Lebensmittel sind ungesund oder so. Und dann sind alle ganz panisch und kaufen dann irgendwie die Lebensmittel nicht mehr und kaufen irgendwas anderes. Und dann heißt es in 3 Jahren eh wieder, wir brauchen doch was ganz Neues, weil die Informationen waren doch nicht so ganz richtig. Also, dass wir uns oft von diesen Angstbotschaften lenken lassen, anstatt auf das zu schauen, was eigentlich jeden Tag passiert, das ist nämlich der chronische Stress. Das ist ein ständiger Risikofaktor, der uns jeden Tag begleitet. Und da anzusetzen, ist eigentlich der allerwichtigste Punkt in meinen Augen für das persönliche Wohlbefinden, für die Leistungsfähigkeit und für die langfristige Gesundheit.
Das Witzige ist ja, man folgt diesen ganzen Kanälen noch, guckt sich das an, was sie da sagen, diese Lebensmittel wieder, ja, nein, in 5 Jahren wieder was anderes. Und wir haben hier echt gute Tipps. Und damit du die nicht verpasst, würde ich auch einfach mal folgen.
Und bewerten.
Und bewerten natürlich nur mit 5 Sternen. Alle anderen Bewertungen nehmen wir nicht an dieser Stelle. genau, damit du halt nicht die neuen Folgen verpasst, damit du nicht Tipps und Tricks verpasst, die auch wirklich auf neurowissenschaftlichen Studien basieren letztendlich, die erprobt sind, wo wir uns wirklich Gedanken machen, die du gut anwenden kannst, um aus diesem Stress rauszukommen, damit du auch länger leben kannst, mehr Leuten von unserem Podcast erzählen kannst, die dann halt auch bewerten. Das wäre uns halt wichtig.
Okay, Spaß beiseite. Kommen wir langsam zu den praktischen Tipps. Hadi, was ist dein allerbester Tipp, gerade im Hinblick auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen, erhöhten Puls, erhöhten Blutdruck? Was kann ich tun gegen diese negativen Folgen?
Es ist ja, also ich finde immer, die Tipps, die sich am besten umsetzen lassen, sind die besten Tipps. Also es muss gar nicht so wahnsinnig kompliziert sein. Wir haben es alle schon mal gehört, ein bisschen Ausdauersport sollte jeder machen, gut gekauft.
Was bedeutet das aus deiner Sicht? Was ist Ausdauersport in einem Maß, wo du sagst, das ist gesund, das ist sinnvoll? Ja, weil es kann ja auch mal in die andere Richtung gehen. Zu viel ist auch nicht gut.
Richtig. Eine moderate Herzfrequenz halten über einen Zeitraum von 30 Minuten 3-mal in der Woche.
Was ist eine moderate Herzfrequenz?
So, dass du bei dem, was du machst, noch eine Unterhaltung führen kannst.
In meinem Fall, wenn ich gerade so nachdenke, bin ich bei einem Puls von 130. Da kann ich mich noch ganz gut unterhalten.
Ja.
Ist es was, wo du sagen würdest, da bin ich schon ganz richtig?
Müsste passen. Wenn du das Gefühl hast, du kannst dich mit mir unterhalten, also du kannst jetzt auch noch diesen Podcast machen, dann bist du gut dabei.
Ja, also lieber weniger ist mehr an der Stelle im Endeffekt.
Genau, es geht um so eine moderate Belastung für das Herz-Kreislauf-System. Wir wollen das jetzt nicht einmal bis zum Anschlag komplett auslasten, sondern schön auf einem guten Level trainieren. Also auf 70% trainieren, kann sich jeder seinen Maximalpuls ausrechnen, 70% nehmen und dann, oder 60-70% nehmen und da dann halt erstmal was machen. Das ist so das Minimum.
Also Radfahren, schnelleres Spazieren gehen, passt da auch gut, schwimmen gehen, das ist alles wunderbar.
Das, was Spaß macht. Sind da natürlich, ich kann mir unsere Zuhörer vorstellen, ich weiß auch, wie es ist, dann sagen Leute, hey, 1,5 Stunden in der Woche mit dem, was ich alles schon mache, nicht so realistisch. Das heißt, wir brauchen auch irgendwelche anderen Methoden, die man jetzt erstmal kurzfristig einsetzen kann oder die halt einfach nicht so viel Zeit kosten. Und da haben wir auch ein paar Sachen, die wir machen können. Du kannst zum Beispiel, wenn du eine Pause hast oder du hattest ein Meeting, du weißt, heute habe ich ein Meeting, das ist anstrengend. Du weißt dadurch, dass das anstrengend ist, dass du in eine Stresssituation kommst. Herz-Kreislauf-System fährt hoch. Du weißt eigentlich, danach musst du runterfahren, damit du das nicht ins nächste Meeting oder in deinen folgenden Arbeitsalltag und so weiter mitnimmst. Dann nimm dir doch eine Pause, geh 2 Minuten, 5 Minuten raus, am besten irgendwo, wo irgendwas Grünes ist. Und wenn es nur ein Baum ist, weil es gibt Studien, die zeigen, wenn ich mir Natur angucke, kann mein Nervensystem runterfahren. Also wenn ein Park in der Nähe ist, wenn ein Baum vor deinem Fenster ist, wie auch immer. Nimm dir diese 2 bis 5 Minuten, hol den Kaffee meinetwegen, guck den Baum an, umarm den Baum, wenn du möchtest, musst du nicht. Aber irgendwo, wo ein bisschen Natur ist, geh da hin. Es gibt Studien, die zeigen, das erhöht Vagusnervaktivität. Das bringt dein Nervensystem dazu, dass es ruhiger ist. Und dann mach mit deinem Arbeitsalltag weiter. Wäre zum Beispiel ein einfacher Tipp, den jeder, glaube ich, einfach einbauen kann.
Und warum reicht es nicht, wenn ich in der Früh einfach einen ausgiebigen Spaziergang mache, eine halbe Stunde, bevor ich in die Arbeit gehe, im Grünen bin? Das klingt doch super, oder?
Weil die meisten Leute, die uns zuhören, wahrscheinlich sagen, ich stehe um 4 Uhr auf und um 3.30 Uhr habe ich keine Lust, einen Spaziergang zu machen.
4 Uhr.
Und morgens hat man auch oft nicht die Zeit, sage ich mal.
Sagen wir, ich möchte sie mir nehmen. Ist das dann richtig platzierte Zeit? Also ist diese Zeit wirklich wertvoll genutzt?
Ich würde sagen, ja und nein. Wenn du es dir nimmst und du machst einen schönen Spaziergang, kommst dadurch schon ruhiger in die Arbeit rein. Auf jeden Fall, mach das gerne. Aber wenn die Entscheidung ist, ich mache den Spaziergang morgens für diese Zeit oder ich kann ihn mir nach ein wichtiges Meeting, nach ein anstrengendes Meeting legen, dann würde ich das zweite präferieren. Weil mein Nervensystem ist hochgefahren. Mein Nervensystem sagt, der Säbelzahntiger steht vor der Tür und möchte mich essen, der hat Hunger. Dann will ich danach eigentlich die Chance haben, runterzukommen, anstatt das dann einfach weiter durch den Tag zu tragen. Also ich will aus diesem akuten Stress raus, damit er kein chronischer Stress wird.
Das heißt, diese Unterbrechungen tagsüber sind viel, viel wichtiger eigentlich noch, als in der Früh einmal da wirklich richtig rein zu investieren, weil schön, wenn ich in der Früh dann weniger gestresst bin, aber das hält wahrscheinlich nicht den Rest des Tages. Das ist die Gefahr.
Ich würde lieber 6x5 Minuten spazieren gehen, als 1x30 Minuten nach den jeweiligen Terminen, von denen ich halt weiß, gut, die werden mich jetzt ein bisschen nerven.
Ich glaube, ganz interessant ist an der Stelle ja auch, es braucht gar nicht so lange. Du sagst ja 3 bis 5 Minuten. Also wenn du einen Innenhof in der Arbeit hast, was auch immer, eine kleine Allee um die Ecke, besser ein bisschen was als gar nichts.
Das reicht vollkommen aus, um erstmal im ersten Schritt das Nervensystem etwas zu beruhigen. Weil das Wichtigste ist wirklich, aus dem akuten Stress keinen chronischen Stress machen, irgendwie da rauskommen, bisschen runterfahren und dann geht es einem schon viel besser. Was man auch machen kann, sind so kleine Interventionen. Das machen wir halt mit den Leuten, die zu uns ins Coaching kommen. Da gibt es sehr viele Übungen, die man machen kann, damit das Nervensystem runterfährt, die wirklich an den Vagusnerv gehen. Atmung ist ein großer Faktor. Hat es vielleicht schon mal gehört, länger ausatmen als einatmen für ein paar Minuten kann auch helfen. Also doppelt so lange auszuatmen wie einzuatmen, muss jeder gucken, was für den Einzelnen gut funktioniert. Gesagt, im One-on-One-Coaching kann man das natürlich viel besser rausfinden. Aber das ist auch eine Art Intervention, die man nutzen kann, die sehr stark an den Vagusnerv geht, damit an das parasympathische Nervensystem und halt erstmal aus diesem Stresszustand rauskommen kann.
Ich habe das ja auch, oder ich übe das ja immer noch, länger auszuatmen als einzuatmen. Und was mir da am Anfang geholfen hat, die Ausatmenphase zu verlängern, ist, durch den Mund auszuatmen und die Lippen leicht zu verengen. Das heißt, durch diese Verengung kommt eh weniger Luft beim Ausatmen raus und dann kann man das künstlich erzeugen, diesen Effekt. Das reicht absolut aus, um diesen positiven Vagus-Effekt dadurch schon zu erzielen.
Das heißt, mach einen kleinen Spaziergang, geh durch den Park, guck den Baum an, atme dabei länger aus als ein und dir geht schon ganz gut. Einatmen durch die Nase. Warum Nasenatmung besser ist, können wir an einer anderen Stelle nochmal aufgreifen. Damit haben wir das Thema, glaube ich, ganz gut abgehakt. Also kurz zusammengefasst, Stress, Herz-Kreislauf-System, einfach höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, damit höheres Risiko für Tod am Ende. Dem wollen wir entgegenwirken. Wir wissen, chronischen Stress kann man irgendwie messen. Herzratenvariabilität ist zum Beispiel ein guter Marker. Da gibt es manche Uhren, die das messen, an denen ihr gucken könnt, ob das passt, wie euer Nervensystem gerade drauf ist. Wenn ihr was machen wollt, kleiner Spaziergang im Park, länger ausatmen als einatmen. Und damit sind wir, glaube ich, schon ganz gut dabei.
Ja, damit sind wir heute am Ende angekommen. Mehr Tipps folgen in weiteren Folgen natürlich. Und beim nächsten Mal geht es um Hormone und chronischen Stress. Wir hoffen, es hat dir gefallen.
Folg.
Und bewerte.
5 Sterne. Also wenn du 4 Sterne bewerten möchtest, dann lass lieber ganz sein.
Oder schreib uns, warum nur 4.
Richtig.
Wir freuen uns auf dein Feedback. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.